SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Tentrup. Guten Tag. Hoffen auf einen Durchbruch bei Nahostverhandlungen. EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen Meta-Konzern und ein Jahr 49-Euro-Ticket. Wie es im Saarland angenommen wird, auch darum geht's in der nächsten halben Stunde. Das Ringen um eine Waffenruhe im Nahen Osten geht weiter. Lässt sich eine israelische Offensive auf die Stadt Rafah abwenden, wenn die Hamas im Gegenzug Geiseln freilässt? Geiseln, die die Terrororganisation seit ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober im Gazastreifen gefangen hält. Verhandelt wird zurzeit in Ägyptens Hauptstadt Kairo. Um den Nahostkonflikt geht es auch in Saudi-Arabien beim Weltwirtschaftsforum. ARD-Korrespondent Julio Segador zur aktuellen Lage in Israel und Gaza.
Die Anspannung wächst. Die Chancen auf eine neue Feuerpause scheinen so groß wie seit langem nicht mehr. Auf dem Tisch liegt Medienangaben zufolge ein israelischer Vorschlag, der eine Feuerpause von 40 Tagen vorsieht. Im Gegenzug sollen etwa 30 bis 40 Geiseln von der Hamas freigelassen werden. Im Gespräch ist auch, dass, wie schon bei der ersten Waffenruhe im November, palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Was nun fehlt, ist die Antwort der Hamas. Vertreter der Terrororganisation reisten aus Kairo ab, um das israelische Angebot zu prüfen. Die israelische Delegation, die in die ägyptische Hauptstadt fliegen wollte, verschob ihre Reise. Man wolle erst die Antwort der Hamas abwarten, zitieren israelische Medien Verhandlungskreise. Es kommt nun auf die Hamas an. Das sagte auch Außenministerin Annalena Baerbock im Interview mit dem Deutschlandfunk. Sie ist damit auf einer Linie mit US-Außenminister Antony Blinken, der voraussichtlich morgen in Israel erwartet wird.
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous.
Der Hamas liegt ein Vorschlag vor, der außerordentlich großzügig ist. Das Einzige, was im Moment zwischen den Menschen in Gaza und einem Waffenstillstand steht, ist die Hamas. Sie muss sich jetzt entscheiden, und zwar schnell entscheiden. Unklar ist, welche Auswirkungen eine mögliche Feuerpause auf die israelische Innenpolitik hätte. Vertreter der rechtsextremen Regierungsparteien hatten damit gedroht, die Koalition zu verlassen, sollte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Zuge einer Waffenruhe vorerst darauf verzichten, Rafah im Gazastreifen anzugreifen. Die Stadt ganz im Süden an der ägyptischen Grenze gilt als letzte große Hamas-Bastion. Ganz anders die Stimmung auf den Demonstrationen, die auch gestern Abend Tausende in Tel Aviv mobilisierten. Sie setzen die Regierung unter Druck, die Militäroffensive auszusetzen und die in Gaza verbliebenen Geiseln zurückzubringen. Auch wenn die Hoffnung, wie bei Ilana, eher gering ist. Es ist das Mindeste, was ich tun kann, hier an der Seite der Familien der Geiseln zu sein. Verschleppte Geiseln, die von der Regierung verlassen und verdammt wurden zu sterben. Nur der Druck der Weltöffentlichkeit, Rafah nicht anzugreifen, kann ihnen helfen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu steht immens unter Druck. Aus dem Ausland, von den eigenen Koalitionspartnern, in der israelischen Öffentlichkeit. Nicht wenige wie Demonstrant Uri fordern, Bibi solle endlich abtreten. Ich denke, sie müssen alle nach Hause gehen. Sie müssen sich schämen für das, was am 7. Oktober passiert ist. Sie müssen sich dafür schämen, wie mit dem Krieg umgegangen wurde. Um zu wissen, was sie den Geiseln antun, müssen sie nur in die Augen der Familien der Geiseln schauen und verstehen, dass dies das Wichtigste ist. Doch noch ist Premier Benjamin Netanyahu derjenige, der in Israel die Richtung vorgibt. Gespannt blicken alle auf seine nächsten Entscheidungen.
Julio Segador über die Lage im Nahostkonflikt. Deutschland hat der Ukraine ein neues Waffenpaket geliefert. Es soll vor allem dabei helfen, russische Luftangriffe abzuwehren. Russland hatte zuletzt seine Luftangriffe mit Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen und Gleitbomben verstärkt. Die ukrainischen Großstädte Odessa und Kharkiv sind dem immer wieder ausgesetzt. Die Ukraine berichtet von Toten und Verletzten dort. Seit Februar 2022 haben sich Millionen Menschen aus der Ukraine in Sicherheit gebracht und sind vor dem Krieg in ihrem Land ins Ausland geflohen. In der Ukraine selbst wird zunehmend darüber diskutiert, wer ist geflohen, wer ist geblieben und hat gekämpft. Die Debatte über Auslandsukrainer, aus Kharkiv berichtet Rebecca Barth.
Es ist eine wütende Menschenmenge, die sich vor einer ukrainischen Passbehörde in Warschau versammelt hat. Konsularische Dienstleistungen sind aktuell ausgesetzt. Ukrainer im Ausland können beispielsweise keinen Reisepass mehr beantragen. Der Druck auf die Männer steigt, auch wenn sie sich bereits nicht mehr im Land aufhalten. So will es der ukrainische Außenminister. Dmytro Kuleba spricht von Fairness. Ein Auslandsaufenthalt entbinde nicht von der Verpflichtung gegenüber der Heimat. Unverständnis darüber beim ukrainischen Lkw-Fahrer Maxim in der polnischen Hauptstadt. Das ist ein Kampf gegen Menschen, die vor der Armee fliehen. Aber wir wurden gar nicht gefragt, warum wir ins Ausland gegangen sind. Ich bin legal hier. Und das Mobilisierungsgesetz ist noch nicht in Kraft getreten. Aber hier wird es bereits angewendet. Nach monatelangem Ringen hat das ukrainische Parlament im April ein neues Mobilisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Die Einberufung ins Militär wird von vielen als ineffektiv kritisiert. Oft fehlt es den Behörden schlichtweg an Daten. Denn viele Menschen wohnen nicht an der Adresse, unter der sie gemeldet sind. Mit dem neuen Gesetz sind Männer nun aufgefordert, ihre Meldedaten zu erneuern. Und das solle eben auch im Ausland gelten, argumentiert Roman Kostenko von der oppositionellen Holos-Partei. Auch Wehrpflichtige im Ausland müssen ihre Daten erneuern. Es sollte keine zwei Klassen geben zwischen denjenigen, die kämpfen und denjenigen, die wehrpflichtig sind, aber Mittel und Wege suchen, um im Ausland zu bleiben. Kostenko hat selbst gekämpft, ist gut im Militär vernetzt und kennt die Probleme der Soldaten. Für viele an der Front geht es in der Debatte vor allem um Gerechtigkeit. Weil die Meldeadressen oft veraltet sind, greifen die Einberufungsbehörden in vielen Fällen zu brutalen Methoden. Besonnener gehen da diese Männer in Kiew vor, wie eine Reportage der Journalisten von Slitsko Info zeigt. Sie gehen von Tür zu Tür, aber treffen in den Wohnungen nur selten Männer an. Oft öffnen Frauen und geben keine Auskunft darüber, wo sich ihr Mann oder Sohn gerade aufhält. Zu groß ist die Angst vor der Front. Vom Balkon aus werden sie von einer Anwohnerin beschimpft. Wütend stürmt die Frau auf die Uniformierten zu. Kein Einzelfall. Drei Männer in ihrer Familie seien bereits eingezogen worden, sagt sie. Männer hätten keine Angst vor der Behörde, erwidert einer der Uniformierten. Denn wer weglaufe, sei schließlich kein Mann. So denken viele Menschen in der Ukraine, auch Lilia. Die junge Frau aus Bucha hat sich erst vor kurzem selbst der Armee angeschlossen. Ihr Freund ist im Krieg schwer verletzt und ihr Bruder getötet worden. Ich bin zurückgekommen. Als der Krieg begann, war ich im Ausland. Ich hätte bleiben können, mir dort ein Leben aufbauen können. Ich hatte eine Wohnung, einen guten Job. Ich habe alles zurückgelassen und bin in die Ukraine zurückgekehrt. Wir werden jetzt hier gebraucht. Jetzt muss man für sein Land kämpfen und nicht einfach abhauen. Fast all ihr Geld spendet sie an die Armee, kann sich kaum den Sprit für ihr Auto leisten. Für diejenigen, die das Land verlassen haben, hat Lilia kein Verständnis. Sie sollen nicht zurückkommen. Ich glaube ganz fest an den Sieg, ich will mir gar nichts anderes vorstellen. Diejenigen, die erst nach dem Sieg zurückkehren, brauchen wir nicht. Wenn sie jetzt nicht an das Land glauben, dann brauchen wir sie auch nicht. Die Soldaten an der Front sind nach 2 Jahren Krieg erschöpft und benötigen Entlastung. Doch kaum jemand will in einem festgefahrenen Stellungskrieg ohne ausreichend Munition kämpfen. Die ukrainische Gesellschaft muss eine schmerzhafte Debatte führen.
Der Klimaschutz. An internationalen Verträgen dazu mangelt es ja nicht. Allein die Umsetzung, der tatsächliche Ausstieg aus fossilen Energien, ist mühsam. Seit heute gibt es erstmal eine weitere Verabredung zum Klimaschutz. Die Energieminister der G7-Staaten haben sich darauf verständigt, dass ihre Länder in der ersten Hälfte der 2030er Jahre aus Kohlestrom aussteigen werden. Das wäre also etwas für die kommenden 10 Jahre. Den G7-Vorsitz hat zurzeit Italien. Aus Rom berichtet Verena Schelter.
Der britische Energiestaatssekretär Andrew Bowie hatte gestern Abend als erster von der Einigung berichtet. Es sei eine historische Übereinkunft, die man im vergangenen Jahr beim UN-Klimagipfel nicht erreicht habe. Zuvor hatten sich die G7-Länder, das sind Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, die USA und Kanada, beim Treffen der Minister für Klima, Energie und Umwelt in Turin auf einen Kohleausstieg bis zum Jahr 2035 geeinigt. Der italienische Energieminister Gilberto Pichetto Fratin äußerte sich zunächst ein wenig nüchterner und sprach von einer technischen Einigung. Denn die Regierung in Rom plant ohnehin derzeit, alle Anlagen bis 2028 abzuschalten. Italien kann mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir schon vor 2030 Schluss machen. Auf dem Festland können wir die Kohleverbrennung sogar ganz kurzfristig einstellen. Da sprechen wir über ein Jahr oder auch weniger. Im Jahr 2022 produzierte G7-Gastgeber Italien noch knapp 5% seines Stroms in einigen wenigen Kohlekraftwerken. Anders als in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Kohlestromanteil im vergangenen Jahr noch bei 26%. Damit war er der zweitwichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in der Bundesrepublik. Der nun gefasste Beschluss ist ein Kompromiss zwischen jenen Staaten, die Kohle noch in größerem Umfang zur Energiegewinnung nutzen, und jenen, die kaum noch darauf angewiesen sind. Die führenden Industrienationen, die sich informell regelmäßig in der Gruppe der Sieben treffen, wollen den Beschluss heute in einer offiziellen Abschlusserklärung festhalten.
Vor 20 Jahren schauten in der EU viele hoffnungsvoll in die Zukunft. Am 1. Mai 2004 vergrößerte sich das Bündnis, 10 Länder traten der EU damals bei. Ehemalige Ostblockländer wie Polen und Ungarn, Länder, die früher zur Sowjetunion gehörten, Estland, Lettland, Litauen. Auch Malta und Zypern traten bei und einige Jahre später noch Rumänien und Bulgarien. Die große EU-Osterweiterung, wie schaut die Politik heute darauf? Christina Nagel berichtet.
Sie vertreten unterschiedliche Parteien im Bundestag, kommen aus unterschiedlichen Generationen und Gegenden. Wenn es aber um die EU-Osterweiterung vor 20 Jahren geht, sind sich Max Lux von den Grünen, Paul Ziemiak von der CDU und Christian Petri von der SPD einig. Für sie war und ist es eine Erfolgsgeschichte. Ein richtiger Schritt, von dem vor allem Deutschland profitiert hat. Mehr Freizügigkeit, mehr Freiheiten, neue Partner und Freunde, das sind nur einige Punkte, die für den europapolitischen Sprecher der SPD-Fraktion Petri auf der immateriellen Habenseite stehen.
Wenn man das Geld dazu rechnet, haben wir 20 Jahre lang makroökonomisch gesehen einen deutlichen Überschuss erwirtschaftet, der unseren Wohlstand nicht nur gesichert hat, sondern stark gesteigert hat, europaweit sogar führend.
Ein Punkt, über den deutlich mehr geredet werden müsse, als ständig darüber zu lamentieren, dass Deutschland der größte Nettozahler sei. Etwas mehr Optimismus und ein Stück der Aufbruchstimmung von damals, das würde der Europäischen Union aus Sicht des 59-jährigen Saarländers guttun.
Europa zu einen, in eine gute Zukunft zu gehen, das war eigentlich so der Grundgedanke und der Grundtenor. Den wünsche ich mir natürlich wieder zurück, wenn wir über Europa reden.
Dass sich der mutige Schritt in mehrfacher Hinsicht bezahlt gemacht hat, findet auch der CDU-Abgeordnete Paul Ziemiak. Der 38-Jährige, der in Polen geboren wurde, kann sich noch an die Diskussionen im Schulunterricht erinnern, an die Sorgen und Ängste, die damals im Raum standen.
Viele hatten Sorge, dass ganz viele, zum Beispiel aus Polen, in die Bundesrepublik kommen und vielen Menschen die Arbeitsplätze wegnehmen. Heute wissen wir, dass all diese Befürchtungen nicht eingetreten sind.
Dass es trotzdem nicht immer rund läuft unter den 27 Mitgliedsländern, ist aus Sicht des Christdemokraten nicht weiter verwunderlich. Dass der Unmut über Ungarn und Polen mitunter inzwischen in Ausschlussforderungen münden, das allerdings hält er für kleingeistig.
Nicht alle in Europa müssen so denken und handeln, wie wir es uns wünschen. Und man muss miteinander ins Gespräch kommen und die Interessen berücksichtigen. Dabei müssten Prinzipien klar sein, beispielsweise die Rechtsstaatlichkeit.
Starke Institutionen und Strukturen, die greifen, sind das eine. Das andere, was es aus Sicht des grünen Abgeordneten Max Lux braucht, um die EU voranzubringen, sind klare Bekenntnisse zu Demokratie, Freiheit und Menschenrechten. Werte, hinter denen auch weite Teile der türkischen Zivilgesellschaft stünden, sagt der 27-Jährige, der der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe vorsitzt. Nur leider nicht der Präsident.
Erdogan möchte nicht eine Türkei mit starker Zivilgesellschaft, mit funktionierender Demokratie, mit aktivem Rechtsstaat. Das möchte aber ein Großteil der Menschen in der Türkei. Und deshalb ist es, glaube ich, Aufgabe, an der Seite dieser Menschen zu stehen und für diese Menschen die Perspektive nicht aufzugeben.
Auch wenn der eigentliche Beitrittsprozess ruht. Was für einen Unterschied ein EU-Beitritt jenseits der wirtschaftlichen Vorteile machen kann, zeige ein Blick Richtung Estland, Lettland und Litauen.
Dann sehen wir, dass im Baltikum Freiheit, Wohlstand, Demokratie geschaffen wurde, während in Belarus ein Diktator in einem Nicht-EU-Land herrscht, der seine eigene Bevölkerung massiv unterdrückt.
Ob es noch einmal eine große Erweiterungsrunde wie vor 20 Jahren geben wird, ist offen. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, die Ukraine, Moldau und Georgien warten darauf, Mitglied in der EU zu werden. Max Lux, Paul Ziemiak und Christian Petri sind optimistisch, dass es langfristig auch klappt, weil es politisch, geostrategisch und wirtschaftlich am Ende für alle ein Gewinn sei.
Soweit Christina Nagel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wichtiges in Kürze jetzt mit Tanja Philipp-Mura.
In den USA weiten sich die Proteste gegen den Gaza-Krieg an den Universitäten aus. An der Columbia University in New York besetzten Demonstranten am Morgen ein Gebäude und zeigten eine palästinensische Flagge. Auch an anderen US-amerikanischen Universitäten gab es Pro-Palästina-Proteste. An der Universität von Texas kam es erneut zu Gewaltausbrüchen und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mehr als 40 Personen wurden vorläufig festgenommen. Seit Wochen fordern Demonstranten unter anderem, dass ihre Hochschulen sich von Unternehmen mit Verbindungen zu Israel trennen. In Deutschland werden nach Angaben des Bundeskriminalamtes rund 2000 minderjährige Geflüchtete vermisst. Ihre Zahl hat sich innerhalb der vergangenen 3 Jahre mehr als verdoppelt. Europaweit fehlt von rund 51.000 geflüchteten Kindern und Jugendlichen jede Spur. Mit Abstand die meisten vermissten Fälle haben Italien und Österreich registriert. Allerdings sammeln Spanien, Griechenland und andere EU-Länder überhaupt keine Daten dazu. Fachleute warnen vor großen Risiken für unbegleitete junge Migranten. So beobachtet das Deutsche Kinderhilfswerk, dass viele missbraucht werden oder in den Händen krimineller Organisationen landen. Vor dem Landgericht Saarbrücken hat Polizistenmörder Andreas S. die Vorwürfe der Jagdwilderei in einem anderen Fall zurückgewiesen. Der 40-Jährige sagte zu Beginn des Verfahrens, die Vorwürfe seien, so wörtlich, erstunken und erlogen. Es geht um einen Vorfall in Spiesen-Elversberg vor fast 7 Jahren. Damals soll der Angeklagte ohne Jagderlaubnis ein Reh geschossen haben. Anschließend soll er versucht haben, einen Zeugen mit dem Auto zu überfahren. Von diesen Vorwürfen hatte ihn das Amtsgericht Neunkirchen in erster Instanz freigesprochen. Dagegen war die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag, der 30. April heute. Und wie immer, zum Monatsende gibt es frische Zahlen vom Arbeitsmarkt. Im Saarland ist die Zahl der Arbeitslosen im April unverändert geblieben im Vergleich zum Vormonat. 36.600 Menschen waren im Saarland ohne Job, nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote im Saarland 7%. Wie es auf dem bundesweiten Arbeitsmarkt aussieht, dazu aus Nürnberg Wolfram Welzer.
Bundesweit 20.000 Arbeitslose weniger als im März. Sieht so eine Frühjahrsbelebung am deutschen Arbeitsmarkt aus? Wohl eher nicht. Erwartbar im mehrjährigen Durchschnitt wäre eher ein doppelt so starker Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im März sah das schon ähnlich aus. Für Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, ist der Grund klar.
Dem Arbeitsmarkt fehlt nach wie vor der konjunkturelle Rückenwind. Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Arbeitskräften nimmt weiter ab. Obwohl die deutsche Wirtschaft seit 2 Jahren nicht in Tritt kommt, ist die Situation am Arbeitsmarkt weiterhin robust.
Robust. Diese langjährige Einschätzung der BA beruht darauf, dass zwar die Zahl der Arbeitslosen um 164.000 höher liegt als vor einem Jahr, nämlich bei 2.750.000, dass aber gleichzeitig auch die Zahl der Beschäftigten steigt, wenn auch langsamer als in den Vorjahren. Das Wachstum dürfte sich weiter abschwächen.
Mit gut 700.000 Stellenangeboten ist das Niveau im langjährigen Vergleich zwar noch hoch, aber der Zenit ist überschritten und ich glaube, die Tendenz ist sichtbar.
Noch immer versuchen die Unternehmen aber, das bestehende Personal zu halten, wobei auch Kurzarbeit hilft, die Zahlen steigen laut BA-Vorstand Terzenbach leicht. Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist daher im historischen Vergleich noch eher gering, aber
die Chance, Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung zu beenden, liegt auf einem historisch geringen Niveau. Also wenn ich einmal arbeitslos bin in Deutschland, ist es zurzeit schwieriger als in der Vergangenheit wieder in Arbeit zu kommen. Das liegt auch daran, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Neueinstellungen zurzeit sich zurückhalten.
Mittlerweile wächst die Langzeitarbeitslosigkeit wieder. Auch viele Geflüchtete aus der Ukraine gelten jetzt als langzeitarbeitslos, weil sie länger als ein Jahr ohne Job sind. Umso wichtiger, sie schneller in Arbeit zu vermitteln. Terzenbach, der auch Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den sogenannten Jobturbo ist, berichtete von ersten Fortschritten. Die Jobcenter setzten jetzt darauf, nicht erst auf gute Sprachkenntnisse zu warten, bis sie den Geflüchteten Arbeitsangebote präsentierten. Insgesamt aber rechnet die Nürnberger Bundesagentur nicht mit schneller Besserung am Arbeitsmarkt. Auch wenn die Wirtschaft im ersten Quartal 2024 minimal gewachsen ist, muss die BA ihre Finanzprognose korrigieren, die noch auf den wirtschaftlichen Eckwerten der Bundesregierung vom Herbst basiert.
Wir rechnen daher mit höheren Ausgaben für die Pflichtleistungen der Bundesagentur. Das sind unter anderem Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, aber vor allem das Arbeitslosengeld. Binnen eines Jahres ist die Zahl der Leistungsberechtigten vom Arbeitslosengeld um 84.000 gestiegen. Und es sieht derzeit auch nicht nach einer akuten Trendwende aus.
Das bedeutet 1,6 Milliarden Euro mehr allein für Arbeitslosengeld in diesem Jahr und Hunderte von Millionen für Kurzarbeiter und Insolvenzgeld. Im Ergebnis rutscht Deutschlands größte Bundesbehörde zwar nicht in die roten Zahlen, aber der Aufbau der während Corona aufgebrauchten Krisenrücklage verzögert sich.
Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt hält sich in Grenzen. Allerdings wächst die deutsche Wirtschaft wieder, zumindest ein kleines bisschen. Laut Statistischem Bundesamt legte das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 0,2% zu. Facebook, Apple, Google und Co., die sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Die US-Tech-Riesen. In Brüssel will man seit einiger Zeit genauer darauf schauen. Nun hat die Europäische Kommission ein Verfahren gegen den Meta-Konzern eröffnet. Zu Meta gehören Facebook und Instagram. Es geht um den Umgang mit politischer Werbung. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
Die EU-Kommission wirft dem Meta-Konzern vor, demokratische Wahlprozesse nicht in dem Maße zu schützen, wie es die europäischen Regeln verlangen. Konkret geht es um mögliche Versäumnisse oder Missstände auf den Plattformen Facebook und Instagram. Die beiden haben derzeit in der EU über 250 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer. Vor allem bezahlte Anzeigen auf den Plattformen seien ein Einfallstor für politische Einflussnahme. Denn diese Anzeigen werden laut EU-Kommission nicht ausreichend kontrolliert und moderiert. Entsprechende Untersuchungen hätten vor allem russische Desinformationskampagnen entdeckt. In Bezug auf normale bzw. nicht bezahlte Inhalte würden Facebook und Insta politische Postings eher reduzieren. Allerdings ohne Transparenz für Nutzerinnen und Nutzer, nach welchen Kriterien es politische Inhalte noch in den Feed schaffen, also ausgespielt werden oder nicht. Dazu wirft die EU-Kommission dem Meta-Konzern vor, dass es auf seinen beiden wichtigsten Social-Media-Angeboten weiterhin nicht ausreichend einfach zugängliche Möglichkeiten gibt, über die User illegale, schädliche Inhalte melden können. Gerade mit Blick auf die in rund 40 Tagen anstehende Europawahl kritisiert die EU, dass der Zugang zu Instrumenten auf Facebook, wie etwa Crowdtangle, stark eingeschränkt wurde. Diese Tools ermöglichen zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Journalisten, in Echtzeit digitale Bewegungen rund um Wahlprozesse zu beobachten. Hierbei ist der Meta-Konzern nun aufgerufen, innerhalb von 5 Tagen zu erklären, wie dies auf ihren Plattformen wieder möglich sein soll. Aber auch in Bezug auf alle anderen Vorwürfe erwartet Brüssel eine schnelle Reaktion von Facebook.
Das Deutschland-Ticket für 49 Euro. Morgen am 1. Mai gibt's das seit genau einem Jahr. Zeit für eine erste Bilanz mit SR-Reporter René Henken. René, der Vorgänger, das 9-Euro-Ticket, ein ziemlicher Erfolg, jedenfalls aus Urlauberperspektive. Wie ist das denn beim 49-Euro-Ticket?
Auch das ist ein ziemlicher Erfolg. Im Saarland hatten im März beispielsweise rund 120.000 Menschen ein solches Abo. Laut SAVV haben sich auch deutlich mehr Abos verkauft. Von April im letzten Jahr, also einen Monat vor der Einführung des Deutschlandtickets, bis jetzt zum März wurden insgesamt 40% mehr Abos beim SAVV verkauft. Außerdem hat mir auch die Bahn gesagt, dass jeder zweite Fahrgast in ihren Regionalzügen mit einem Deutschlandticket fährt. Ich habe einfach mal bei den Saarländerinnen und Saarländern nachgefragt, wie sie das Deutschlandticket finden.
Es macht halt alles sehr viel einfacher, muss man sagen. Ne? Muss nicht vorher planen, man kann halt einfach drauf losfahren.
Also ich habe das gehabt, aber nur für einen Monat, weil sonst habe ich ja Studententicket für Saarland. Und das reicht mir dann eigentlich meistens, weil ich sonst nicht so viel Regionalverkehr nutze.
Also ich habe vorher 100 Euro im Monat bezahlt, nur für Saarland, und jetzt 49 Euro deutschlandweit, ist natürlich super.
Ich habe es mir für Ferien geholt, damit ich zu einem Freund fahren kann. Hat sich für die Fahrt auch gelohnt, waren halt nur zwischendurch Verspätungen wegen den Bauarbeiten gerade.
Ja, aber auf Verspätungen, da muss man sich bei der Bahn einfach auch einstellen.
Dass viele Züge zu spät kommen oder man seinen Anschluss nicht bekommt mit dem 49-Euro-Ticket, hat das sicher nicht geändert. Aber es fahren mehr Menschen mit Bus und Bahn.
Ja, das kann man schon so sagen. Also laut SAVV ist die Zahl der Fahrgäste im Saarland seit der Einführung des Deutschland-Tickets um rund 1 Million gestiegen. Also im März dieses Jahres wurden knapp 7 Millionen Menschen mit den Bussen und Bahnen im Saarland chauffiert. Dazu sagt die saarländische Verkehrsministerin Berg:
Die Trassen sind gut ausgelastet. Auch das Zugmaterial steht natürlich nicht von heute auf morgen zur Verfügung. Wir haben eine gute Auslastung, aber keine Überlastung des Systems.
Also das sagt Petra Berg, aber ich kann mir vorstellen, dass die Pendler das anders sehen und auch zu einem anderen Schluss kommen. Und ich habe es auch für mich schon erlebt, zum Beispiel im RE1 zwischen Saarbrücken und Merzig, da musste ich auch schon öfter mal stehen und habe keinen Sitzplatz bekommen.
Das 49-Euro-Ticket, viele Pendler, viele Urlauber schätzen das, aber das ist ein finanzielles Zuschussgeschäft und über die Finanzierung des Deutschland-Tickets wird weiter gestritten. Zwischen Bund und Ländern gibt es da immer Diskussionen. Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es ja zuletzt, eine Finanzierungsdebatte über das Deutschland-Ticket sei verfrüht. Es gebe jetzt ein Finanzierungskonzept bis 2025 und davon werde auch der Preis des ja aktuell 49-Euro teuren Tickets abhängen ab 2025. Dieser Streit ums Geld, wie ist denn da der aktuelle Stand?
Also die saarländische Verkehrsministerin Petra Berg, die sagt, der Preis von 49 Euro sei für dieses Jahr auf jeden Fall mal fix. Für die weiteren Jahre konnte sie mir dann noch nichts sagen. Das hängt halt laut ihr auch davon ab, ob der Bund seine Zusage einhält, dass sie die Hälfte des Tickets mitfinanzieren. Die Länder haben da wohl ihre Zusage schon gegeben. Außerdem steigen halt auch die Kosten für Energie und Personal. Und deshalb müssen wir laut Berg auch damit rechnen, dass die Tickets langfristig da schon teurer werden. Der Fahrgastverband Pro Bahn, der fordert zum Beispiel auch eine Preisstaffelung des Deutschland-Tickets. Also für weitere Strecken sollte man dann mehr zahlen und für kürzere Strecken weniger. Ob das am Ende kommt, das bezweifle ich persönlich aber, weil Ziel des 49-Euro-Tickets war ja genau, den Tarifdschungel aufzuheben und ein Ticket für alle zum gleichen Preis zu machen. Und außerdem fordert der Verband aber auch, dass eben mehr Geld in den Ausbau des ÖPNV-Netzes gesteckt werden muss.
Soweit SR-Reporter René Henken. Das Wetter im Saarland. Heute kann es noch einzelne Schauer geben oder kurze Gewitter. 21 bis 26 Grad. Kommende Nacht meist klar. Einzelne Schauer möglich Richtung Mosel. 13 bis 9 Grad. Morgen 1. Mai oft sonnig. Im Lauf des Tages ein paar Quellwolken. Einzelne Schauer oder Gewitter. 23 bis 27 Grad morgen. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR Info. Auslandspresseschau.
Nach den Demonstrationen von Islamisten in Hamburg am vergangenen Wochenende werden die Rufe nach einem Verbot derartiger Veranstaltungen lauter. Dem steht der Tagesanzeiger aus der Schweiz kritisch gegenüber. In der Politik links der Mitte fehlt es oft noch an der Einsicht, dass der Staat auch gegen islamistische Propaganda unterhalb der Strafbarkeitsschwelle robuster vorgehen sollte, um Druck auf deren Verbreiter auszuüben. Verbote allein lösen das Problem jedenfalls nicht. Das belegt schon der Umstand, dass Deutschland sich jetzt mit Nachfolgern von Organisationen herumplagt, die bereits einmal verboten wurden. Der Islamismus wird auf absehbare Zeit eine Bedrohung bleiben. Ein anderes Thema sind die Proteste gegen den Gaza-Krieg an US-Universitäten und die antisemitischen Vorfälle im Zuge dieser Demonstrationen. Dazu schreibt die niederländische Zeitung De Volkskrant: Das erste Problem besteht darin, dass solche pro-palästinensischen Proteste verachtenswerte Unterstützer anziehen, die Demonstrationen gegen Israel für antisemitische Hetze und Parolen missbrauchen. Das zweite Problem ist, dass diese Vorfälle von rechten Provokateuren benutzt werden, um die gesamte pro-palästinensische Bewegung als antisemitisch abzustempeln. Damit wird politischer Protest auf ein generelles Ärgernis reduziert, das nicht weiter beachtet werden sollte. In beiden extremen Lagern wird Israel mit dem jüdischen Volk gleichgesetzt. Das führt einerseits zu tatsächlichem Antisemitismus, andererseits zu ungerechtfertigten Antisemitismusvorwürfen. Und die amerikanische Washington Post schreibt: Antisemitismus ist widerlich und widerspricht demokratischen Werten. Institutionen, die ihn verurteilen, machen von ihrem Recht auf Gegenrede guten Gebrauch. Doch was sollen sie darüber hinaus tun? Die freie Meinungsäußerung ist für die Demokratie auch unentbehrlich. Glücklicherweise bietet die Verfassung in der Auslegung des Obersten Gerichtshofes Leitlinien, die sowohl ausgewogen als auch äußerst praktikabel sind. Die politische Kultur der USA steht unter Druck. Sie könnte aus dieser Situation aber gestärkt hervorgehen, was sowohl ihren Widerstand gegen Antisemitismus als auch ihr Engagement für die Redefreiheit angeht. Mit genügend Entschlossenheit, Verfassungstreue und moralischer Klarheit wird sie das auch. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Astrid Fietz.